Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Ihr Lieben, manchmal kann ich selbst kaum glauben, aber mit dieser Folge geht Feiste Bücher ins fünfte Jahr. Ich freue mich, dass mich viele von euch schon so lange begleiten und alle, die neu hier sind, möchte ich besonders zu meinem Podcast begrüßen. Ich hoffe, ihr entdeckt das eine oder andere Buch für euch, ist ein ziemlicher Mix bei mir. Da passt das mal oder nicht. Ich versuche euch ehrlich zu erzählen, warum mich ein Buch abgeholt hat. Heute möchte ich euch den Roman Durch das große Feuer vorstellen. Es ist das erstaunliche Debüt von Alice Wynne. Die 30-jährige US-Amerikanerin hat nämlich einen Roman über den Ersten Weltkrieg geschrieben, der zugleich eine große Liebesgeschichte ist. Und es kommt mir angesichts des Themas fast makaber vor, das zu sagen, ein Roman, der für mich ein echter Page-Turner war. Ich habe die 495 Seiten an einem Wochenende inhaliert und muss sagen, Wynnes Buch knüpft für mich direkt bei den Klassikern der großen Antikriegsliteratur an. Und was das Besondere ist, dabei gelingt es ihr, diesen großen Erzählungen eine bisher unerzählte Facette hinzuzufügen. Beim Vorbereiten dieser Folge ist mir bewusst geworden, dass bei meiner Geburt 1966 das Ende des Ersten Weltkriegs noch keine 48 Jahre her war. Noch nicht einmal ein halbes Jahrhundert. Und als ich Erich Maria Remarques Im Westen nichts Neues, Timothy Findleys Der Krieg und die Kröte und Dalton Trumbos Johnny zieht in den Krieg gelesen habe, alle drei auch heute noch unbedingt lesenswert, war ich noch keine 20. Ich war in dem Alter der Helden aus diesen Büchern. Und selten hatte das Wort Held einen schaleren Beigeschmack als jetzt gerade. Henry Gaunt und Sidney Elwood, die sich in Alice Wynnes Durch das große Feuer in den Schützengräben wiederfinden, sind 18 und 17 Jahre alt. Es gibt Schätzungen, nach denen sich mehr als eine Viertelmillion Jungen unter 18 Jahren allein in Großbritannien bei der Armee verpflichtet haben. Manche nicht älter als 14 Jahre. Und so melden sich auch die beiden freiwillig oder was man so freiwillig nennt. Denn Henry steht zum Beispiel unter Druck. Seine Mutter ist Deutsche, verheiratet mit einem Briten, und sie hofft, dem Argwohn, der ihr aufgrund ihrer Nationalität entgegenschlägt, zu entkommen, wenn der Sohn als Offizier of His Majesty in den Krieg gegen die kaiserlichen Truppen zieht. Ihre Sorge gilt dabei dem Ansehen der Familie auf eine Weise, die mir heute vollkommen verrückt vorkommt. So fordert sie ihren durchaus geliebten Sohn Heinrich, also Henry, auf, Zitat, »Du musst dich verpflichten. Möchtest du, dass Mord als alte Jungfer stirbt?« In dem Moment hält Henry noch mit Galgenhumor dagegen und fragt seine Schwester, »Und du, Maud, möchtest du, dass ich deinen Heiratsaussichten zuliebe sterbe?« Dass im Krieg gestorben wird, weiß der eher introvertierte Henry nämlich längst. Er besucht ein Elite-Internat und der Praetorian, die Internatszeitung, meldet die Gefallenen der Schule. Und nicht nur das. Sie werden dort mit einem In Memoriam, einem Nachruf zu ihrem Gedenken, gewürdigt. Der Krieg ist erst 10 Tage alt, als der erste Schüler stirbt, Lieutenant S. Cuthbert Smith. Und ich lese euch diesen ersten Nachruf mal vor. In Memoriam. Lieutenant S. Cuthbert Smith. Gefallen in Mons, 24. August, 18 Jahre alt. Jeder, der in den vergangenen 2 Jahren den Praetorian gelesen hat, erinnert sich zweifelsohne an Cuthbert Smith als den zynischen Herausgeber eben jener Zeitung. Er hatte ein Stipendium für das Balliol College in Oxford erhalten, wo er Altphilologie studieren sollte. Doch Cuthbert Smith hätte nie ein Gelehrter werden können, dafür steckte zu viel Soldatisches in ihm. Die folgende Schilderung seines Todes stammt von seinem befehlshabenden Offizier. Bei einem wilden Vorstoß, um ein deutsches Maschinengewehr zu erbeuten, erhielt Cuthbert Smith einen Magenschuss. Aufgrund des gegnerischen Feuers konnten wir ihn erst um 5 Uhr des folgenden Morgens in eine Höhle verlegen, die als Krankenhaus diente. Der wackere Mann bat lediglich um etwas Morphium, damit er die anderen nicht störe. Er ist ohne jede Schmerzen gestorben. Und wie tat es uns leid, einen derart heldenhaften Mann zu verlieren. Ein wahrer Soldatentod. Wir hier in Prichut können seinen Verlust nur bedauern und ihn um seinen ehrenhaften Tod beneiden, den ein jeder von uns nur allzu gerne für unser Land erleiden würde. Mit diesen Auszügen beginnt Alice Wynne im Prolog ihr Buch, das im Original In Memoriam heißt. Der Prichutian, dessen Berichte sich durch das Buch ziehen werden, ist dabei weniger fiktiv als tatsächlich ein zeithistorisches Dokument. Alice Wynne hat nämlich auf den Marlborean zurückgegriffen. Das ist die Zeitung des echten Marlborough College, das sie selbst besucht hat. Am Ende ihres Buchs erzählt sie in einigen historischen Anmerkungen, sie habe ganze Passagen 1:1 aus dem Marlborean übernommen. Und als ich das gelesen habe, habe ich nachträglich nochmal Gänsehaut bekommen. Die Art, wie Alice Wynne diese Nachrufe in ihre Geschichte eingeflochten hat, ist erschütternd. Ich merke beim Lesen, wie ich beklommen durch die Listen der Verwundeten und Toten fliege, immer in Sorge, den Namen eines der jungen Männer zu lesen, den ich in der Geschichte gerade kennengelernt habe. Mir ist natürlich klar, dass ich die wahre Erschütterung der Hinterbliebenen damals, wie auch heute im Krieg, nur ahnen kann. In einem Gespräch zu ihrem Buch erzählt sie, dass in den 4 Jahren des Kriegs 749 Schüler, Alumni und andere Männer der Schulbelegschaft gefallen sind. Fast so viele, wie heute die Schule insgesamt besuchen. Sie bringt da auf den Punkt, was sich in den Nachrufen im Buch tragisch abzeichnet. Zitat: Die Jüngeren schreiben die Memoriams, bis sie selbst gehen und nicht zurückkommen. Den Link zu diesem englischsprachigen Gespräch auf YouTube stelle ich euch in die Shownotes. Und da findet ihr auch diesmal wieder den Link zu einer Leseprobe zu diesem Buch. Auf diese Nachrufe ist sie gestoßen, als sie sich von der Arbeit ablenken wollte und beim Prokrastinieren über den jüdisch-britischen Kriegsdichter Siegfried Sassoon gestolpert ist. Sassoon ist zur selben Schule gegangen wie sie und so hat sie den Marlborean entdeckt und daraus dann die Idee zu ihrem Buch entwickelt. Henry, der dem Internatsduktus folgend die meiste Zeit im Buch nur bei seinem Nachnamen Gaunt genannt wird, hat aber noch andere Gründe, die ihn vor ungezügelter Kriegsbegeisterung wappnen. Er hat nämlich bayerische Cousins, Ernst und Otto. In einem Brief von der Front schreibt er, Zitat: Mir graut vor dem Tag, an dem ich auf Bayern schießen muss. Tatsächlich werden sich aus dieser durchaus realistischen Sorge später 2 schicksalhafte Situationen ergeben. Aber der Druck der Mutter, das Getuschel in der Schule, dass er ein deutscher Spion sei, was nur zum Teil Witzelei ist, und eine weiße Feder führen dazu, dass er sich freiwillig zum Dienst meldet. Das mit der weißen Feder hat mich auch nochmal erschüttert. Die bekamen nämlich junge Männer, die erwachsen wirkten, oft hämisch von Frauen überreicht, die sie als Drückeberger und Feiglinge damit öffentlich beschämen wollten. Eine kleine Geste, die eindrücklich zeigt, wie Frauen von patriotischen Überzeugungen entflammt waren und wie wenig sie sich in das einfühlen konnten, was in den Schützengräben auf die Männer wartete. Und ich habe immer wieder daran denken müssen, dass das Geschehen an der Front auch heute noch grausame Realität ist, und das vor allem für Männer. So eine Feder konnte auch mal ein großgewachsener 16-Jähriger in die Hand gedrückt bekommen. Aus heutiger Sicht kommen mir die alle wie Kindersoldaten vor. Und gerade die Jungs aus wohlhabenden Familien und den Elite-Internaten sind plötzlich mit 18, 19 Offiziere und befehligen Soldaten, die zum Teil mehr als doppelt so alt sind wie sie. Alice Wynne stellt Gaunt und Elwood dabei eine interessante Figur zur Seite. First Lieutenant David Hayes. Hayes ist Fabrikarbeiter, ein paar Jahre älter als die beiden, und sie wären sich jenseits des Krieges vermutlich nie begegnet. Für so ein zeitweiliges Durchbrechen der Klassenschranken gab es damals den Begriff ein, in Anführungszeichen, temporärer Gentleman. Henry Gorn findet diesen Begriff, Zitat, widerlich. Er beobachtet, wie Hayes immer wieder bei Beförderungen übergangen wird und Gorn wird so im Schützengraben auch die Absurdität des Klassismus bewusst. Alice Wynne verbindet die Geschichte von der Front immer wieder mit dem Schulalltag. Zunächst in der Zeit, als Gaunt und Elwood einfach noch Schüler sind und später in Rückblenden. Dabei entfaltet sich der zweite Erzählstrang des Buchs. Denn die beiden sind schon eine geraume Weile ineinander verliebt, ohne das einander gestehen zu können. Und gerade Gaunt fällt es sogar schwer, sich selbst seine Gefühle zu gestehen. Ich lese euch einen kleinen Passus vor, einen Moment zwischen den beiden, als sie gemeinsam Henrys Cousins in Bayern besucht haben. In München hatte sich Henry einmal an Elwoods Bein gelehnt und festgestellt, dass Elwood steif war. Welchen Standard Elwood sonst auch haben mochte, Gaunt wusste, dass er sich bisweilen versucht fühlte wegen der Ungezwungenheit ihres Umgangs und weil es praktisch wäre, sich gegenseitig zu benützen. Und vielleicht hätte Gaunt damals gehandelt, hätte sich auf einer bayerischen Wiese auf eine seelenlose Fummelei eingelassen. Etwas, woran man sich erinnern könnte, wenn sie erst einmal von der Schule abgegangen sein würden und ihre Abnormalität abgestreift hätten. Die Abnormalität abstreifen. Einen anderen Mann zu begehren, hinter sich lassen. Es ist eine brutale Selbstverleugnung, die noch Jahrzehnte in Anführungszeichen normal war. Die verbindendste Fantasie, die sich Henry zu denken traut, ist, Sidney, sein geliebter Sidney, könnte irgendwann seine Schwester Maud heiraten. Kriegsdichter Siegfried Sassoon, der Alice Wynne zu diesem Stoff geführt hat, war ebenfalls schwul und hat dann den Konventionen der Zeit folgend eine Frau geheiratet. Wynne erzählt, dass homosexuelle Kontakte zwischen den Schülern nicht unüblich waren. In der Schule herrschte dazu eine, in Anführungszeichen, Politik, die Einrichtungen wie das Militär über alle Grenzen hinweg verbunden hat und zum Teil bis heute noch verbindet. Die Politik des Don't Ask, Don't Tell. Als ich selbst in Henrys und Sidneys Alter war, erschütterte die sogenannte Kiesling-Affäre die alte Bundesrepublik. Es ging das Gerücht um, der Vier-Sterne-General Günther Kiesling, der damals der stellvertretende NATO-Oberbefehlshaber Europa war, sei homosexuell. Daraus wurde abgeleitet, Kiesling sei erpressbar und ein Sicherheitsrisiko. Kiesling, der zuvor mit dem Bundesverdienstkreuz und dem Großen Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden war, wurde in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Als die Vorwürfe sich als nicht nachweisbar herausstellten, wurde Kiesling wieder in Dienst genommen und keine zwei Monate später ehrenhaft entlassen. Das ist noch keine 40 Jahre her, dass die sexuelle Orientierung ein Vorwurf werden konnte. Und ich habe mich auch gefragt, was ist das für ein zweifelhafter Ehrbegriff, dass die Homosexualität als nicht nachweisbar gelten musste, um in Anführungszeichen dann ehrenhaft entlassen zu werden. Und manchmal frage ich mich, wie sehr wir das wirklich in diesen 40 Jahren seitdem überwunden haben, etwa wenn ich daran denke, was die sexuelle Orientierung auch heute noch für ein Tabu ist, etwa im Männerfußball. Vielleicht fragt ihr euch gerade, warum ich so auf der zeitlichen Einordnung herumreite. Mir hat Alice Wynne mit ihrem Buch tatsächlich noch einmal bewusst gemacht, wie wenig die Vergangenheit vergangen ist, wie sehr die Zeit bis heute fortwirkt. 20 Jahre nach Ende des Großen Kriegs, der dann wegen des Zweiten Weltkriegs zum Ersten Weltkrieg wurde, sind die, die damals gerade eben noch zu jung waren oder die Söhne der überlebenden Veteranen in den Zweiten Weltkrieg gezogen. Und das Männlichkeitsideal, das in den Schützengräben gestellt wurde, ist 4, 5 Generationen später nicht einfach weg. Ich glaube, das gilt auch für die Traumata, die diese Männer dort davongetragen haben. Und das Thema transgenerationale Traumata ist sehr spannend und tatsächlich noch viel zu unterbeleuchtet. Es sind Verhärtungen, die sich bis heute in dem niederschlagen, was wir jetzt toxische Männlichkeit nennen. Auch das macht Durch das große Feuer aus meiner Sicht so lesenswert. Aber vor allem ist es ein gut recherchiertes, mitreißendes Buch, das erstaunlicherweise in Passagen sogar heiter ist. Was mir besonders gut gefallen hat, ist, wie klug Alice Wynn es konstruiert hat. Es gibt zum Beispiel ein einziges Kapitel, das sie aus deutscher Sicht erzählt. Es ist der Auftakt der Schlacht an der Somme. Am Ende des ersten Tages sind 60.000 britische Männer tot. Und selbst die Männer in den deutschen Schützengräben sind erschüttert, wie ihnen der Feind ins Feuer läuft. Das ist ein starker Perspektivwechsel, der nochmal unterstreicht, hier treffen Menschen auf Menschen. Und dieser Krieg ist ein Irrsinn. Doch der stärkste Perspektivwechsel ist vielleicht, dass mehr als 100 Jahre später sich eine junge Frau in Brooklyn hingesetzt hat, um schwulen Soldaten ein In Memoriam zu schreiben. Und auch wenn das Buch keine leichte Kost ist, kann ich euch versprechen, es liest sich leicht weg. Und ich würde sagen, traut euch ran und vielleicht probiert ihr einfach mal die Leseprobe aus. Durch das große Feuer von Alice Wynn ist bei Eisele erschienen. Ursula Wolfekamp und Benjamin Mildner haben die 496 Seiten aus dem Englischen übertragen. Das Hardcover kostet 24 Euro. Und wie gesagt, die Leseprobe findet ihr in den Shownotes. Wenn euch Feiste Bücher Spaß macht, freue ich mich, wenn ihr mir ein paar Sterne oder Likes hinterlasst. Noch besser, wenn ihr den Podcast kostenlos abonniert. Dann verpasst ihr keine Folge und für mich ist es gut mit dem Algorithmus. Und das Allerschönste ist aber, wenn ihr es weitersagt. Ich wünsche euch eine schöne Woche.